London 1888. Nachts hörte hier niemand schreien. Eine Frau wird gefunden, die Kehle aufgeschnitten. Dann noch eine und noch eine. Er ist da draußen, bewegt sich durch die Dunkelheit und niemand sieht ihn. Bis ein Name auftaucht. Jack the Ripper. Hey, hier ist Max. Willkommen bei Nachts erzählt Licht aus. Schön, dass du heute Nacht wieder dabei bist. In diesem Podcast geht es um dunkle Geschichten, um Legenden, Horror, wahre Verbrechen und Fälle, die bis heute Fragen hinterlassen. Zu Beginn jeder Folge hört ihr eine literarische Erzählung, inspiriert von bekannten Hintergründen und realen Fällen. Danach sprechen wir über die wahren Hintergründe, die bekannten Fakten des Falles und das, was bis heute ungeklärt bleibt. Dieser Podcast entsteht komplett in Eigenarbeit, von der Recherche bis zum Schnitt. Falls ihr das Projekt unterstützen möchtet, gibt es dafür jetzt auch die Möglichkeit. In Folge 3 habe ich über Servant Girl Annihilator gesprochen und viele fragen sich bis heute, war das vielleicht schon Jack the Ripper? Deshalb heute die Folge zu genau diesem Namen. Tja, diese Folge besteht aus zwei Teilen. Sie ist länger geworden als gedacht. Heute hört ihr zuerst die Geschichte. Und nächstes Mal schauen wir uns die echten Hintergründe, Ermittlungen und bekannten Fakten zu Jack the Ripper an. Wenn du bereit bist, mach das Licht aus. In dieser Folge geht es um Gewalt, Mord und einen realen ungeklärten Fall. Wenn das gerade nichts für dich ist, höre diese Folge lieber später weiter. Bevor wir die Geschichte starten, kurz zum Hintergrund. Später wie immer natürlich mehr. Ende des 19. Jahrhunderts versetzt ein unbekannter Täter London in Angst. Vor allem Frauen aus den Armenvierteln von Whitechapel werden Opfer grausamer Morde. Der Täter wird nie gefasst und genau dadurch entsteht der Mythos um Jack the Ripper. Die folgende Geschichte ist literarisch erzählt. Sie basiert auf historischem Kontext und bekannten Eckdaten, ist aber keine gesicherte Rekonstruktion. Manche Namen verschwinden mit der Zeit. Andere bleiben bestehen, obwohl niemand jemals sicher wusste, wer dahinter steckte. Und genauso beginnt die Geschichte. Mit Nebel, mit Angst und mit einem Mann, den niemand wirklich gesehen haben will. Doch jede Erzählung beginnt gleich. Mit einem Moment, in dem das Licht ausgeht. Denn ab jetzt ist das Licht aus. London, Whitechapel, 1888. Der Nebel hängt tief zwischen den Häusern, schwer und unbeweglich. Als hätte er sich bewusst dafür entschieden, genau hier zu bleiben. Er legt sich auf die Straßen, zieht durch die engen Gassen, kriecht unter Türen hindurch und bleibt an den Wänden haften, als würde er alles berühren wollen, was sich ihm in den Weg stellt. Man gewöhnt sich daran, sagen sie. An die Feuchtigkeit, an die Kälte, an die schlechte Luft. Aber an das Gefühl, nicht weit sehen zu können, daran gewöhnt man sich nicht. Nicht wirklich. Ich gehe schneller, ohne es geplant zu haben. Meine Schritte passen sich dem Rhythmus der Straße an. Es ist nicht so, dass ich zu spät bin. Es ist nur dieses unterschwellige Wissen, dass Stillstand hier etwas ist, das man sich besser nicht erlaubt. Whitechapel war nie ein ruhiger Ort. Armut hat ihre eigene Lautstärke und sie verschwindet nicht einfach, nur weil es dunkel wird. Aber seit einigen Wochen hat sich etwas verändert. Gespräche werden kürzer geführt. Blicke halten einen Moment zu lange. Türen schließen schneller, als sie es früher getan haben. Angst zeigt sich nicht offen, aber sie ist da. Ich arbeite für eine Zeitung. Meistens schreibe ich über Dinge, die gelesen werden, während der Tee noch warm ist und vergessen sind, bevor die Tasse leer ist. Kleine Diebstähle, Streitigkeiten, das alltägliche Elend, das niemand wirklich überrascht. Es ist Routine, war es zumindest. Denn seit kurzem gibt es etwas anderes. Die Morde. Niemand spricht gerne darüber und wenn doch, dann leise. Fast so, als könnte man etwas heraufbeschwören, wenn man die falschen Worte zur falschen Zeit ausspricht. Aber jeder kennt die Geschichten, jeder hat davon gehört und jeder kennt jemand, der zu nahe dran war. Frauen gehen nicht mehr alleine durch die Nacht oder sie versuchen es. Aber hier bedeutet Vorsicht nicht automatisch Sicherheit. Für viele ist es keine Entscheidung, draußen zu sein, sondern es ist Notwendigkeit. Ich trete in die Redaktion ein und werde sofort von Gesprächen verschluckt. Die Druckmaschinen laufen schneller als sonst, unruhiger. Als würden sie versuchen, mit etwas Schritt zu halten, das sich nicht aufhalten lässt. Papiere stapeln sich auf den Tisch. Männer reden durcheinander, Stimmen überschneiden sich, widersprechen sich, werden lauter und leiser im gleichen Moment. Jeder sucht nach Informationen, nach Details, nach etwas, das sich in eine Schlagzeile verwandeln lässt. Mein Chefredakteur hebt den Blick kaum, als er mich bemerkt. Aber ich sehe, dass er mich bereits erwartet hat. Da bist du ja endlich, sagte er knapp. Wir haben etwas bekommen. Er schiebt mir einen Brief über den Tisch, ohne ihn weiter zu kommentieren. Ich sehe ihn einen Moment lang nur an. Er wirkt unscheinbar, fast verloren zwischen den Papieren, die sich darum stapeln. Kein auffälliges Siegel, keine besondere Kennzeichnung. Nichts, das darauf hindeutet, dass er anders ist als die unzähligen Hinweise und Zuschriften, die täglich hier landen. Was ist das? Fragte ich schließlich. Lies einfach. Ich nehme ihn die Hand. Für einen kurzen Moment habe ich das Gefühl, ihn wieder hinlegen zu wollen. Nicht aus Angst, eher aus einem schwer zu erklärenden Widerstand. Dann öffne ich ihn. Dear Boss. Schon nach der ersten Zeile wird mir klar, dass das hier kein gewöhnlicher Brief ist. Der Ton ist anders. Ich habe bereits einige Frauen getötet. Ich lese langsamer. Nicht, weil ich jedes Wort genau verstehen muss, sondern weil ich mir nicht sicher bin, ob ich weiterlesen will. Und ich werde weitermachen. Um mich herum laufen die Maschinen weiter, Stimmen reden, jemand lacht irgendwo am anderen Ende des Raumes. Aber all das rückt in den Hintergrund, wird dumpf und unwichtig. Ich lese weiter. Er macht sich über die Polizei lustig, beschreibt, wie leicht es ist, ihnen zu entkommen, wie wenig sie verstehen. Und dann am Ende ein Name. Jack the Ripper. Ich lasse den Brief sinken. Das ist ein Scherz, sagte ich. Aber meine Stimme hat nicht die Überzeugung, die ich erwartet hätte. Mein Chefredakteur lehnt sich leicht zurück und sieht mich jetzt direkt an. Vielleicht, sagte er, oder wir drucken es, und morgen kennt ganz London diesen Namen. Es ist keine Frage, sondern es ist eine Entscheidung, die längst gefallen ist. Und genau so kommt es. Am nächsten Tag ist der Name überall, gedruckt auf Papier, weitergegeben auf der Straße, wiederholt in Gesprächen, die eigentlich nicht geführt werden wollen. Jack the Ripper. In den Pubs wird diskutiert, auf den Märkten geflüstert und selbst Menschen, die sonst nie eine Zeitung anfassen würden, kennen plötzlich diesen Namen. Ein Name, den es vorher nicht gab und der jetzt plötzlich greifbar wirkt, als hätte er schon immer dazugehört. Ich gehe wieder hinaus nach Whitechapel. Eine Frau zieht ihr Kind hastig in ein Haus, als ich vorbeigehe. Ein Mann bleibt stehen, sieht mich kurz an, mustert mich, als würde er einschätzen, ob ich hier hingehöre, und entscheidet sich dann, weiterzugehen, ohne etwas zu sagen. Ich sehe sie an einer Ecke stehen. Sie lehnt leicht gegen die Wand, als würde sie versuchen, Energie zu sparen. Ihre Kleidung ist zu dünn für die Kälte, ihr Gesicht gezeichnet von Nächten, die zu lange waren. Und Tage, die zu früh begonnen haben. Aber ihre Augen sind wach und aufmerksam. Sie erkennt sofort, wer ich bin. Sie schreiben doch für die Zeitung. Es ist keine Frage, sondern mehr eine Feststellung. Ich nicke. Sie stößt sich von der Wand ab und kommt ein paar Schritte näher. Der Geruch von Alkohol liegt in der Luft, vermischt mit etwas anderem. Müdigkeit, vielleicht, oder einfach die Realität des Ortes. Dann schreiben sie auf, wie es hier wirklich ist, sagte sie. Ich hole mein Notizbuch hervor, fast automatisch. Wie ist das dann? Sie atmet kurz durch, als müsste sie überlegen, wo sie anfangen soll. Es ist kalt, sagte sie schließlich, und nachts wird es schlimmer. Ich frage nach den Morden. Die Veränderung ist sofort da. Ein kurzer Blick über ihre Schulter. Zu schnell, zu routiniert, um zufällig zu sein. Sie ist es gewohnt, ihre Umgebung im Blick zu behalten. Man denkt immer, man würde so jemanden erkennen, sagte sie leiser. Dann läuft einer an dir vorbei, höflich, ruhig, sauber angezogen und du fragst dich später, ob du ihn gerade angesehen hast. Ein Mann geht hinter uns vorbei, seine Schritte sind hastig, ungleichmäßig. Er schaut nicht zu uns herüber. Ich merke erst jetzt, wie angespannt meine eigene Haltung geworden ist. Sehen Sie, sagte sie leiser. Dann sagte sie nach einem kurzen Zögern, wenn ich morgen nicht mehr da bin. Sie hält inne, als würde sie selbst prüfen, wie dieser Satz klingt. Dann lächelte sie leicht, kein echtes Lächeln, eher etwas, das man aufsetzt, wenn man nicht zeigen will, was man denkt. Schreiben Sie dann über mich? Ich sehe sie an, länger als nötig, dann nicke ich. Es ist keine gute Antwort, aber es ist die einzige, die ich habe. Sie mustert mich, als würde sie entscheiden, ob das genügt, ob ich meine eigenen Worte überhaupt verstehe. Dann dreht sie sich um und geht. Ich will noch etwas sagen, irgendetwas, das besser klingt als ein einfaches Nicken, etwas, das ihr vielleicht das Gefühl gibt, nicht allein zu sein. Aber mir fällt nichts ein, und wahrscheinlich merkt sie das. Sie geht ohne Eile und ohne, dass sie sich noch mal einmal umzusehen. Ich bleibe stehen und sehe ihr nach, bis der Nebel sie verschluckt. Ich gehe nicht nach Hause. Das wäre die vernünftigere Entscheidung gewesen, Abstand gewinnen, den Brief aus dem Kopf zu bekommen. Die Gedanken ordnen und so tun, als wäre all das nur eine weitere Geschichte für die Zeitung. Aber genau das gelingt mir nicht. Stattdessen bleibe ich draußen, mitten in diesen Straßen, die sich mit jeder Stunde fremder anfühlen, obwohl ich sie seit Jahren kenne. Der Name aus dem Brief geht mir nicht aus dem Kopf. Jack the Ripper. Es ist, als hätte jemand der Angst ein Gesicht gegeben, obwohl niemand weiß, wie dieses Gesicht eigentlich aussieht. Hinter einigen Fenstern brennt noch Licht, aber kaum jemand bleibt länger draußen als nötig. Wer an mir vorbeigeht, tut es schnell mit gesenktem Blick und ohne Interesse daran stehen zu bleiben. Der Regen hat aufgehört, doch die Feuchtigkeit hängt noch immer in der Luft. Meine Schritte hallen auf dem nassen Pflaster nach. Ich biege in eine schmale Straße ein und bleibe kurz stehen, weil ich plötzlich das Gefühl habe, beobachtet zu werden. Ein unangenehmes Ziehen breitet sich in meinen Magen aus. Für einen Moment überkommt mich eine Angst, die so plötzlich kommt, dass ich selbst nicht verstehe, woher sie kommt. Als ich mich umdrehe, sehe ich zunächst nichts Besonderes. Ein paar Menschen weiter hinten auf der Straße, ein Mann, der an einer Hauswand lehnt, eine Frau, die hastig um die Ecke verschwindet, und dann fällt mir jemand auf. Ein Mann auf der anderen Straßenseite. Er steht nicht herum wie die meisten hier, er wirkt nicht betrunken und auch nicht verloren. Seine Kleidung ist ordentlich, sein Mantel sauber, beinahe zu sauber für diese Gegend. Er trägt einen dunklen Hut, tief ins Gesicht gezogen, und hält die Hände ruhig vor dem Körper verschränkt, als würde er einfach nur warten. Für einen kurzen Moment treffen sich unsere Blicke, nicht weit genug, um mich direkt anzusehen, gerade genug, damit ich begreife, dass er längst bemerkt hat, dass ich ihn beobachte. Dann geht er weiter. Seine Schritte bleiben gleichmäßig, beinahe ruhig, als würde ihn nichts überraschen. Genau das irritiert mich. Jeder Mensch hier wirft inzwischen nervöse Blicke über die Schulter. Jeder scheint in diesen Straßen irgendeine Form von Angst mit sich herumzutragen. Nur er nicht. Ich weiß nicht, warum ich ihm folge. Vielleicht, weil er nicht in diese Straße passt. Vielleicht, weil seit Tagen jeder Mann verdächtigt wird, sobald man lange genug hinsieht. Oder vielleicht nur, weil ich endlich das Gefühl habe, eine Spur näher zu kommen, die mehr als Gerüchte und Angst ist. Er biegt um eine Ecke und ich beschleunige unbewusst meine Schritte. Als ich die Straße erreiche, ist er noch da, weiter vorne, kaum sichtbar zwischen Nebel und Gaslicht. Er läuft mit gleichmäßigem Tempo, ohne sich umzusehen, als wüsste er genau, wohin er will. Ich folge in mehreren Straßen weiter, vorbei an dunklen Hauseingängen, geschlossenen Geschäften, bis er plötzlich stehen bleibt, vor einem kleinen Pub. Er öffnet die Tür und verschwindet darin. Als ich einige Sekunden später ebenfalls eintrete, schlägt mir sofort warme Luft entgegen, vermischt mit Rauch, Alkohol und dichtem Stimmgewirr. Männer sitzen Schulter an Schulter an kleinen Tischen. Irgendwo lacht jemand zu laut. Gläser stoßen gegeneinander und für einen kurzen Moment wirkt alles beinahe normal. Dann entdecke ich ihn wieder. Er sitzt alleine an einem Tisch, im hinteren Teil des Raumes. Vor ihm liegt eine Zeitung, meine Zeitung. Ich sehe, die Titelseite ist mehrfach gefaltet, abgegriffen an den Kanten, als hätte er sie nicht nur einmal gelesen. Und dort, wo das Papier leicht eingeknickt ist, steht mein Name unter den artikulierten Brief. Sein Blick wandert über die Zeilen, während um ihn herum weitergeredet, getrunken und gelacht wird. Doch er beteiligt sich an nichts davon. Er sitzt einfach nur da, vollkommen ruhig, als würde ihn die Angst dieser Stadt nicht betreffen. Ich beobachte ihn länger, als ich sollte. Dann hebt er plötzlich den Kopf, direkt zu mir. Es dauert nur einen Augenblick, aber sofort habe ich das Gefühl, ertappt worden zu sein. Der Mann faltet die Zeitung sorgfältig zusammen und steht auf. Als er an mir vorbeigeht, sehe ich sein Gesicht zum ersten Mal etwas genauer. Er ist gepflegt, ruhig und unauffällig. Er wirkt ganz normal. Genau die Art von Mensch, an die man sich später kaum erinnern könnte, selbst wenn man es wollte. Kurz bevor er an mir vorbeigeht, bleibt er für einen Moment neben mir stehen. "Sie arbeiten spät heute", sagt er ruhig. Seine Stimme ist höflich, fast freundlich und trotzdem spüre ich plötzlich, wie sich langsam Angst in mir ausbreitet, ohne dass ich sagen könnte, warum. Ich antworte nicht sofort. Vielleicht bin ich überrascht, dass er mich kennt. Als ich mich schließlich umdrehe, hat er den Pub bereits verlassen. Ich gehe sofort hinterher, doch draußen ist die Straße beinahe leer. Nur einige undeutliche Gestalten bewegen sich noch durch den Nebel zwischen den Gaslaternen. Der Mann ist verschwunden. Ich bleibe vor dem Pub stehen und merke erst jetzt, wie angespannt mein Körper geworden ist. Vielleicht war es niemand, vielleicht nur ein gewöhnlicher Mann auf dem Heimweg. Und trotzdem bekomme ich das Gefühl nicht los, dass ich gerade jemandem begegnet bin, den ich besser hätte vergessen sollen. Am nächsten Morgen wird London erneut von Gerüchten überflutet. Die Polizei hat einen Verdächtigen festgenommen. Ein Metzger. Jemand behauptet, Blut an seiner Kleidung gesehen zu haben. Andere erzählen, er habe sich in den letzten Tagen merkwürdig verhalten. Noch bevor überhaupt etwas bestätigt wird, sprechen die Zeitungen bereits darüber, als wäre der Fall gelöst. In der Redaktion herrscht Aufregung. Männer laufen zwischen den Schreibtischen umher, Schlagzeilen werden vorbereitet, neue Druckplatten angefertigt. Mein Chefredakteur wirkt zum ersten Mal seit Tagen zufrieden. "Vielleicht haben sie ihn endlich", sagte er. Ich sehe auf die Notizen vor mir, doch meine Gedanken sind woanders. Nicht bei dem Metzger, sondern bei dem Mann im Pub. Bei seiner ruhigen Stimme und bei der Art, wie er meinen Blick gehalten hat, ohne auch nur einen Moment unsicher zu wirken. Zum ersten Mal wird mir klar, dass die schlimmsten Menschen nicht unbedingt aussehen wie Monster. Manchmal sehen sie einfach aus wie jemand, dem man auf der Straße keinen zweiten Blick schenken würde. Und plötzlich erinnere ich mich an die Frau von der Straßenecke und an das, was sie gesagt hat, als hätte sie genau das schon gewusst, bevor ich es überhaupt verstehen konnte. Ganz London glaubt, dass es vorbei ist. Die Zeitungen drucken Sonderausgaben. Vor den Zeitungskästen bleiben Menschen stehen, lesen Schlagzeilen laut vor und nicken einander zu, als hätten sie gemeinsam etwas überstanden. Die Schlagzeilen verkaufen Hoffnung, nicht Zweifel. Aber je länger ich hier stehe, desto weniger passt diese Gewissheit zu dem, was ich eigentlich gesehen habe. Es ist weit nach Mitternacht, als ich mich schließlich auf den Heimweg mache. Der Regen hat wieder begonnen, leicht und gleichmäßig, und die Straßen glänzen unter den Gaslaternen, als liege eine dünne Schicht Öl auf dem Pflaster. Auf dem Rückweg sehe ich sie noch einmal, die Frau von der Straßenecke. Sie steht einige Häuser weiter unter einer flackernden Laterne zusammen mit zwei anderen Frauen. Ihre Stimmen wirken gedämpft, hektischer als zuvor, und selbst aus der Entfernung sehe ich, dass irgendetwas sie nervös macht. Eine der Frauen blickt mehrmals in die Straße hinaus, als würde sie auf jemanden achten. Als sie mich bemerkt, erkennt sie mich sofort wieder. Für einen kurzen Moment hebt sie leicht die Hand und ich glaube sogar, ein kleines Lächeln in ihrem Gesicht zu erkennen, müde aber ehrlich. Dann verändert sich ihr Blick, nicht wegen mir, wegen etwas hinter mir. Ihre Bewegung stoppt abrupt, die anderen Frauen neben ihr verstummen mitten im Satz. Die Frau von der Straßenecke schaut an mir vorbei in die Dunkelheit der Gasse und tritt unbewusst einen Schritt zurück. Ich drehe mich sofort um. Am Ende der Straße läuft ein Mann vorbei, nur eine dunkle Gestalt zwischen Nebel und Regen. Ruhiger Gang, dunkler Mantel, mehr erkenne ich nicht. Als ich mich wieder zu ihr umdrehe, wirkt ihr Gesicht blasser als noch vor wenigen Sekunden. Sie sollten heute nicht allein unterwegs sein, sagte sie leiser. Bevor ich etwas antworten kann, dreht sie sich um und geht mit den anderen Frauen davon, schnell genug, um zu zeigen, dass sie Angst hat, langsam genug, um es nicht offensichtlich wirken zu lassen. Ich sehe ihnen nach, bis sie zwischen den Häusern verschwinden. Und obwohl die Straße wieder leer ist, bleibt dieses ungute Gefühl zurück, als würde jemand noch immer hinter mir stehen. Als ich wenig später meine Wohnung erreiche, bleibt mein Blick sofort an meinen Hauseingang hängen. Dort steht jemand, nur eine dunkle Gestalt unter der Laterne, direkt vor meiner Tür. Ich bleibe augenblicklich stehen. Der Regen tropft von meinem Mantel, während ich versuche, das Gesicht unter dem tiefen Hut zu erkennen. Aber die Gestalt bewegt sich nicht, nicht einmal ein sichtbares Zucken. Dann macht die Gestalt einen langsamen Schritt zurück. Genau in diesem Augenblick schwankt plötzlich ein betrunkener Mann durch die Straße, laut fluchend. Er läuft direkt zwischen mir und dem Hauseingang hindurch. Es dauert nur wenige Sekunden, doch als der Betrunkene weitergezogen ist, ist der Eingang leer, niemand mehr da. Ich starre mehrere Sekunden auf die Stelle, an der eben noch jemand gestanden hat. Dann gehe ich langsam weiter, ziehe den Schlüssel hervor und schließe auf. Während ich die Tür hinter mir verriegle, merke ich erst, wie angespannt meine Hände geworden sind. Und obwohl ich allein in meiner Wohnung bin, bekomme ich das Gefühl nicht los, dass genau jemand weiß, wo ich wohne. Am nächsten Morgen liegt eine Zeitung vor meiner Tür, sauber zusammengefaltet. Zuerst wirkt das nicht ungewöhnlich. Erst als ich sie aufhebe, spüre ich dieses seltsame Ziehen im Magen. Es ist meine Zeitung. Der Artikel über die Festnahme des Metzgers wurde mit dunkler Tinte markiert. Nicht der gesamte Bericht, nur ein einzelner Satz. Jetzt haben sie ihn. Die Linie darunter wirkt langsam gezogen, fast sorgfältig. Ich drehe die Zeitung in den Händen um und suche automatisch nach irgendeiner Nachricht, eine Unterschrift oder wenigstens einen Hinweis darauf, wer sie hier abgelegt haben könnte. Aber ich finde keinen Hinweis darauf, bis mir etwas auffällt. Die Zeitung ist vollkommen trocken. Ich sehe hinaus auf die Straße. Das Pflaster glänzt noch immer nass vom Regen der Nacht. Wasser tropft von den Dachrinnen, selbst meine Schuhe sind noch feucht. Aber das Papier in meinen Händen fühlt sich an, als wäre es gerade erst aus der Druckerei gekommen. Zum ersten Mal beginne ich ernsthaft zu glauben, dass jemand mich bewusst beobachtet. Ich gehe zurück in die Wohnung und verriegle die Tür erneut. Dann schiebe ich einen Stuhl unter die Klinge, obwohl ich mich selbst im Moment dafür hasse. Es ist ein reflexartiger Versuch, Kontrolle über etwas zu bekommen. Jemand musste nah genug an meiner Tür gestanden haben, um die Zeitung trocken abzulegen. Und allein dieser Gedanke reicht, um mir klarzumachen, dass Zufall keine beruhigende Erklärung mehr ist. Ich beschließe, heute daheim zu bleiben. Mein ganzer Körper schreit danach, als würde er mich warnen, bevor ich es selbst tue. Vielleicht übertreibe ich, vielleicht steigere ich mich in etwas hinein, das gar nicht da ist, und trotzdem fühlte es sich nicht wie Einbildung an. Die ganze Nacht höre ich Geräusche. Langsame Schritte, dann wieder nichts. Einmal bin ich mir sicher, jemand direkt vor meiner Tür atmen zu hören. Ich bleibe reglos im Dunkeln sitzen und warte darauf, dass es aufhört. Irgendwann wird es still. Erst am Morgen entdecke ich draußen vor meiner Tür feuchte, schlammige Schuhabdrücke. Nur ein einziges Paar und sie enden direkt vor meiner Tür. In den Tagen danach beschäftige ich mich kaum noch mit etwas anderem. Wie besessen versuche ich, den Mann aus dem Pub einzuordnen, jedes Detail aus seinen Blicken, seiner Stimme, seine Ruhe wieder zusammenzusetzen. Und je mehr ich darüber nachdenke, desto weniger ergibt es Sinn. Ich verlasse die Redaktion früher und komme später zurück. Laufe durch dieselben Straßen wie zuvor, spreche mit Menschen, die inzwischen bereitwilliger reden, als noch vor wenigen Wochen. Ein Polizist, der längst zu müde aussieht, um noch an echte Lösungen zu glauben, sagt mir hinter vorgehaltener Hand, dass innerhalb weniger Tagen mehr Hinweise eingegangen seien als in den Wochen zuvor zusammen. Und jeder glaubt plötzlich, den Ripper gesehen zu haben, murmelte er. Ich frage ihn, ob er an den festgenommenen Metzger glaubt. Er antwortet nicht sofort. Dann zieht er langsam an seine Zigarette und sieht auf die Straße hinaus. Ich glaube, sagte er schließlich, dass die Stadt unbedingt jemanden braucht, den sie verantwortlich machen kann. Ich beginne meine Wege ganz bewusst zu verändern. Ich meide Straßen, die ich früher automatisch gegangen bin, und suche stattdessen Orte auf, an denen ich Antworten finden könnte. Oder zumindest jemand, der mir etwas erklärt. Dabei denke ich nicht nur an den Mann aus dem Pub, sondern auch an die Frau von der Straßenecke. An das, was sie gesagt hat. Und an das, was sie vielleicht nicht gesagt hat. Vor dem Mann selbst habe ich Angst. Eine Angst, die ich mir nicht eingestehen will. Die aber jedes Mal kurz in mir aufblitzt. Sobald ich seine Nähe auch nur vermute. Trotzdem kann ich nicht aufhören zu suchen. Und tatsächlich sehe ich ihn wieder. Zum ersten Mal einige Tage später, spät am Abend. Nicht weit entfernt von einer der Straßen, in denen die letzten Morde geschehen sind. Vor einem Zeitungskasten. Er steht dort, als hätte er alle Zeit der Welt, ganz ruhig, vollkommen unbeeindruckt von dem, was um ihn herum passiert. Menschen bleiben stehen, reden über die Morde, diskutieren laut. Als könnte man die Angst einfach in Worte zerlegen. Und er steht nur da und liest. Ich bleibe auf der anderen Straßenseite stehen, ohne es wirklich zu planen. Mein Blick bleibt an ihm hängen. Etwas an seiner Ruhe wirkt falsch. Weil sie nicht aus einer Gelassenheit entsteht, sondern aus einer Art innerer Gewissheit, die keine Zweifel zulässt und dadurch umso bedrohlicher wirkt. Dann passiert es. Er blättert nicht um, er sucht nicht weiter. Stattdessen hebt er langsam den Kopf, direkt zu mir. Für einen kurzen Moment hält er meinen Blick. Und dann ein leichtes Lächeln. Nicht freundlich im eigentlichen Sinn, eher so, als hätte er genau auf diesen Moment gewartet. Mir wird plötzlich kalt. Ich weiß in diesem Augenblick nur eines, ich muss ihm folgen. Ich setze mich in Bewegung, erst langsam und dann schneller, während er sich bereits abwendet und ich dabei unbewusst die Zeitung aufnehme, die er zurückgelassen hat. Doch kaum habe ich die Straße überquert, biegt er eine schmale Gasse ein. Ich folge ihm sofort. Die Gasse ist eng, das Licht bricht kaum durch. Für einen Moment sehe ich noch seinen Schatten zwischen den Wänden, dann nichts mehr. Ich gehe weiter, schneller, fast hastig. Doch am Ende der Gasse ist nur leerer. Ich schaue mir die Zeitung genauer an und erkenne, dass sie genau auf den Artikel über ihn zusammengefaltet ist. Als hätte er ihn bewusst an dieser Stelle markiert. Und in diesem Moment läuft mir ein kalter Schauer langsam den Rücken hinab. Ohne dass ich sagen könnte, ob er von der Kälte kommt oder von dem Gefühl, dass das hier kein Zufall ist. Ich beginne zum ersten Mal wirklich über ihn zu schreiben. Nicht nur als Mann aus dem Pub, sondern als konkrete Person, die sich langsam in meine Notizen schiebt. Ein Mann mit dunklem Mantel, ein dunkler Hut, tief ins Gesicht gezogen, so dass man ihn nie ganz erkennt, nur Konturen im Gaslicht. Und ein Gesicht, das sich jedes Mal verändert, je länger man hinsieht. Manche sagen, er habe einen Schnurrbart, andere erwähnen ihn nicht einmal. Nichts daran ist sicher. Nur dieses Gefühl, dass er nicht auffallen will und genau deshalb nicht auffällt. Je mehr ich schreibe, desto stärker wird der Gedanke, dass ich ihm damit etwas gebe, das er vorher nicht hatte. Ein Gesicht, ein Form, ein Platz in dieser Stadt. Und zum ersten Mal frage ich mich, ob das ein Fehler ist. Oder ob er vielleicht genau darauf gewartet hat. Dass jemand ihn sieht. Dass jemand ihn festhält in Worten. Vielleicht will er nur, dass ihn jemand erkennt. Solange er mich in Ruhe lässt, denke ich. Ich lege den Stift kurz beiseite und sehe aus dem Fenster. Die Straße darunter ist leer. Oder sie wirkt leer. Auf einmal kommt die Nachricht. Spät in der Nacht stürzt ein Bote in die Redaktion. Noch bevor er überhaupt ein Wort sagt, verändert sich die Stimmung im Raum. Gespräche brechen ab, Schritte werden langsamer. Selbst die Druckmaschinen wirken plötzlich weiter entfernt. Mein Chefredakteur nimmt ihm das Papier aus der Hand und liest. Ich sehe sofort an sein Gesicht, dass etwas nicht stimmt. Noch eine, sagte er leise. Mehr nicht. Für einen Moment bewegt sich niemand. Der festgenommene Metzger sitzt zu diesem Zeitpunkt noch immer in Polizeigewahrsam. Als die Nachricht die Redaktion erreicht, denke ich nicht zuerst an die Schlagzeile. Ich denke an die Frau an der Straßenecke, an ihr müdes Lächeln und an ihre Frage: Schreiben Sie dann über mich? Dann wird es still. Keine Schritte mehr. Keine Schlagzeilen, keine Spur. Die Geschichte ändert, aber die Dunkelheit bleibt. Die Fakten zu Jack the Ripper hört ihr in der nächsten Folge. Dort schauen wir uns an, was wirklich belegt ist und was sich bis heute nicht eindeutig erklären lässt. Danke, dass du zugehört hast. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Licht aus.